SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous. Schön, sind Sie dabei.» Der Ständerat will keine Namenslisten zu allen Abstimmungen. Warum sich die kleine Kammer gegen mehr Transparenz wehrt? Selbstfahrende Postautos. Die Post ist mit ihrem Testlauf in Sitten zufrieden. Wir wollen wissen, wann werden Busse ohne Chauffeur zur Regel? Zuckerbrot und Peitsche. Die Nordkorea-Politik der USA ist verwirrlich.
They will be met with fire, fury and frankly power.
Maybe something positive can come about.
US-Präsident Trump brüskiert damit die Verbündeten in Asien. Dann der Widerspenstige der deutschen CDU, der ehemalige Generalsekretär Heiner Geißler, ist tot. Und der Schweizer Balkankönig. Ein neues Buch erzählt die Geschichte einer Familie, die maßgeblich zu den Handelsbeziehungen zwischen der Schweiz und Jugoslawien beigetragen hat. Wir haben den heute 90-jährigen Enkel des Balkankönigs zu Gast im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Yvonne Lambricke mit den Nachrichten.
In Frankreich kommt es wegen Protesten zu Verkehrsbehinderungen auf den Straßen, den Schienen und in der Luft. Im Großraum Paris fahren 50-80% der Züge nicht, wie die Staatsbahn berichtet. Auch Flüge werden gestrichen. Im ganzen Land sind heute rund 180 Demonstrationen geplant gegen die von Präsident Emmanuel Macron vorgesehene Änderung des Arbeitsrechts. Die Organisatoren wollen mehrere Millionen Menschen auf die Straßen bringen. Der langjährige Generalsekretär der deutschen CDU, Heiner Geißler, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Unter Kanzler Helmut Kohl war Geißler zwischen 1982 und 1985 Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit. 1989 überwarf Geißler sich mit Kanzler Kohl wegen Differenzen über den Kurs der CDU. Nach seiner Zeit als Parteipolitiker trat er immer wieder als Vermittler auf, so in zahlreichen Lohnkonflikten. Im Konflikt um das Bahnhofsbauprojekt Stuttgart 21 wirkte Geißler als Schlichter. Der Preisüberwacher hat ein Verfahren gegen Booking.com eingeleitet, wegen möglichen Preismissbrauchs. Es geht um die Kommissionen, welche die Online-Buchungsplattform von den Hotels in der Schweiz verlangt. Preisüberwacher Stefan Meyerhans hat mit Booking.com keine einvernehmliche Lösung gefunden, wie er mitteilt. Deshalb werde nun ein Verfahren eingeleitet. Entschädigungen für National- und Ständeräte von derzeit 33'000 Franken bleiben steuerfrei. Der Ständerat hat die Besteuerung abgelehnt, damit ist sie vom Tisch. Auch in der Wirtschaft seien steuerfreie Pauschalen verbreitet. Dies sei kein Privileg, argumentierte eine Mehrheit im Rat. Der Luzerner Kantonsrat hat im zweiten Anlauf einem Budget für das laufende Jahr zugestimmt. Der Voranschlag kam mit zahlreichen umstrittenen Sparmaßnahmen durchs Parlament. Nachdem die Stimmberechtigten eine Steuererhöhung abgelehnt hatten, war der Kanton Luzern während über 8 Monaten ohne ein rechtsgültiges Budget. Der Kanton musste deshalb seine Tätigkeit einschränken. Das nun verabschiedete Budget rechnet mit einem Aufwandüberschuss von gut 50 Millionen Franken. Gespart wird bei den Prämienverbilligungen, bei den Stipendien sowie bei den Ausgaben für die Polizei und die Kultur. Ein PC-7-Flugzeug der Schweizer Armee ist am Morgen vom Radarschirm verschwunden. Wie das Verteidigungsdepartement mitteilt, war das Flugzeug in Bayern gestartet und kam nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt in Locarno an. Über das Schicksal des Flugzeugs und des Piloten liegen keine Angaben vor. Im Prozess gegen die rechtsextreme Gruppe NSU in München verlangt der Bundesanwalt lebenslange Haft für die Hauptangeklagte Beate Zschäpe. Und sie soll verwahrt werden. Zschäpe sei des 10-fachen Mordes schuldig, sagte der Bundesanwalt in seinem Plädoyer. Zwar sei Zschäpe nicht an den Tatorten gewesen, sie sei aber Mittäterin bei den 9 Morden an türkisch- und griechischstämmigen Gewerbetreibenden, dem Mord an einer deutschen Polizistin und 2 Bombenanschlägen in Köln. Der Prozess dauert bereits 4 Jahre, ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet. Das Wetter: zuerst fällt noch verbreitet Regen, dann gibt es zunehmend sonnige Abschnitte und es ist nur noch selten nass bei 17 Grad. Morgen ist es oft bewölkt und es fällt zeitweise Regen. Dazu ist es windig bei 20 Grad. Im Süden bleibt es ziemlich sonnig bei Höchsttemperaturen um 23 Grad.
Das war peinlich für den Ständerat. Vor einigen Jahren wies eine Internetplattform nach, dass die Stimmen im Stöckli falsch gezählt worden waren bei der Auszählung von Hans. Der Ständerat hat dann auf die elektronische Abstimmung per Knopfdruck gewechselt. Aber anders als im Nationalrat sieht man im Ständerat bei den meisten Abstimmungen noch nicht auf den ersten Blick, wer wie gestimmt hat. Und das soll auch so bleiben. Gaudenz Wacker.
Normalerweise geht das so bei einer Abstimmung im Ständerat.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir entscheiden.
Ständeratspräsident Ivo Bischofberger ruft zur Abstimmung. Die Ständeräte drücken auf den Knopf. Auf Bildschirmen leuchten kurz rote und grüne Punkte auf, die anzeigen, wer wie stimmt. Dann gibt der Ständeratspräsident das Resultat bekannt. Eine Namensliste, die zeigt, wer wie gestimmt hat, macht der Ständerat allerdings nur ausnahmsweise öffentlich. Obwohl das technisch ohne weiteres möglich wäre. Gegen solche Listen gäbe es aber vor allem einen guten Grund, sagt der Tessiner Ständerat Filippo Lombardi. Zwar habe er nichts gegen Transparenz, aber...
Was ich hasse im System des Nationalrates, ist, dass gewisse Medien nur das benutzen, um Ratings zu machen, um die Leute irgendwie in Schubladen und in Raster zu platzieren.
So publiziert der Nationalrat seit 2003 zu jeder einzelnen Abstimmung eine Namensliste. Doch zur Debattenkultur des Ständerates passe das nicht, sagt die St. Galler Ständerätin Karin Keller-Sutter. Die kleine Kammer zeichne sich gerade dadurch aus, dass ihre Mitglieder unabhängig von Parteiparolen abstimmen und auch einmal die Meinung ändern können.
Wir wollen nicht scheibchenweise zu einem kleinen Nationalrat werden, sondern unsere starke Stellung besteht doch gerade darin, dass wir uns auch unterscheiden und unterscheiden dürfen.
Einen kleinen Schritt in Richtung Nationalrat hat der Ständerat allerdings bereits vollzogen. Seit 2014 ist die elektronische Abstimmungsanlage in Betrieb. Seit da werden Stimmen nicht mehr von Hand ausgezählt. Gegner der Anlage sahen bereits damals die Debattenkultur des Ständerats in Gefahr, weil die Anlage eine Art Halbtransparenz ermöglicht. Wer will und mag, kann die Abstimmungsresultate etwa mit dem Handy in der einen Hand fotografieren und dann mit der Sitzordnung des Rats in der anderen Hand zuordnen, wer wie gestimmt hat. Tatsächlich habe die elektronische Anlage die Debattenkultur im Ständerat nun aber nicht verändert, sagt auch Filippo Lombardi.
Nein, grundsätzlich nicht. Ich glaube, wir haben uns den Neuigkeiten gut angepasst.
Umso mehr sei es jetzt höchste Zeit für die volle Transparenz, argumentiert im Ständerat die Aargauerin Pascal Brudero. So sei die zuständige Kommission überzeugt,
dass dieses Parlamentsgebäude hier öffentlich ist, ein öffentliches Haus, dass dieser Ständeratssaal ein öffentlicher Saal ist und dass die Entscheidungen, die hier getroffen werden, auch der Öffentlichkeit zugänglich sein sollen.
Darauf muss die Öffentlichkeit aber weiterhin warten. Mit 27 zu 17 Stimmen sagt der Ständerat Nein zu Namenslisten und schickt das Geschäft damit endgültig in die Versenkung.
Gaudenz Wacker. Und so geht es hier im Rendezvous weiter. Mit den Tücken selbstfahrender Postautos, mit dem amerikanischen Zickzackkurs in Sachen Nordkorea, dann endlich gute Nachrichten aus Griechenland.
In der Tat, die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosigkeit geht zurück und es verbreitet sich auch Optimismus in der griechischen Gesellschaft.
Allerdings, die Krise sei damit noch lange nicht überwunden, sagt der Ökonom Jens Bastian im Rendezvous-Gespräch. Und kurz vor eins, das Bundesratskandidatentrio der FDP muss heute vor den Fraktionen antraben. Wir fragen, wie entscheidend sind diese Hearings für die Wahl? Seit letztem Sommer kurven in Sitten zwei Postautos durch die Stadt, die ohne Chauffeur auskommen. Die Post hat die beiden selbstfahrenden Postautos ein Jahr lang getestet und zieht heute eine positive Bilanz. Der Versuch geht weiter. Bei mir im Studio ist jetzt Wirtschaftsredaktorin Denis Schmutz. Denis Schmutz, mit dem Testbetrieb ist die Post zufrieden. Warum fahren die Busse noch nicht im Regelbetrieb?
Es ist eben so, dass die Technologie heute viel kann, aber noch nicht alles. Der Smart Shuttle, der fährt lediglich auf einer kurzen Teststrecke. Im richtigen Verkehr könnte es aber sein, dass mal eine Ampel ausfällt und eine
ein Polizist den Verkehr regeln muss und darauf könnte der Bus noch nicht reagieren. Also viele solche Probleme kann der Computer noch nicht lösen und das ist auch der Grund, weshalb die Fahrzeuge im Regelbetrieb noch nicht zugelassen sind.
Und wann werden sie soweit sein, dass sie regulär verkehren können?
Das ist schwer vorauszusagen. Klar ist heute nur, die Frage ist nicht mehr, ob führerlose Fahrzeuge kommen, sondern nur noch wann. Die technologische Entwicklung schreitet schnell voran und schneller, als man noch vor ein paar Jahren geglaubt hätte. So kommen im Straßenverkehr demnächst Systeme auf den Markt, die bis zu einer Geschwindigkeit von 60 Kilometern das Auto im Stau lenken können. Zwar braucht man da immer noch einen Fahrer, der notfalls eingreifen könnte, aber es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis das auch ohne geht.
Die Technologie ist das eine, wie aber sieht es juristisch aus? Werden diese selbstfahrenden Busse überhaupt zugelassen?
Die vollautonomen Fahrzeuge, die eben kein Lenkrad und keine Bremse mehr haben, noch nicht. Nach geltendem Gesetz muss nämlich der Fahrer jederzeit wieder eingreifen können und die Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen. Und bei den Smart Shuttles von PostAuto muss deshalb auch immer noch eine Begleitperson mitfahren, die im Notfall eingreifen könnte. Der Wille bei den Behörden, also beim Bundesamt für Strassen, ist aber da, solche autonomen Fahrzeuge zuzulassen, wenn dann mal alle technischen Probleme gelöst sind. Man sieht nämlich bei den autonomen Fahrzeugen großes Potenzial, zum Beispiel um den Verkehr flüssiger regeln zu können.
Aber es braucht Gesetzesanpassungen. Was ist hier konkret geplant?
Heute gilt im Straßenverkehr ein internationales Abkommen, das sogenannte Wiener Abkommen. Auch die Schweiz ist dort dabei. Es geht jetzt darum, dass sich die 14 Mitgliedsländer auf neue Regelungen einigen müssen und die müssen dann wieder ins nationale Schweizer Recht überführt werden. Allerdings gibt es eben noch einige Hürden, die rechtlich geklärt werden müssen. Zum Beispiel, ab wann ist der Fahrzeugführer nicht mehr verantwortlich, zum Beispiel bei einem Unfall und dann auch nicht mehr strafbar und wer haftet dann? Es muss auch geregelt werden, was der Fahrer alles machen darf, wenn das Auto fährt, ob er zum Beispiel schlafen darf oder nur lesen. Also auf der rechtlichen Seite ist man noch recht am Anfang.
Danke für diese Informationen, Denis Schmutz von der SRF Wirtschaftsredaktion. Mal kämpferische Drohungen, mal die ausgestreckte Hand. Die Nordkorea-Politik von Donald Trump ist höchst widersprüchlich. Damit brüskieren die USA auch Staaten, mit denen sie in der Nordkorea-Krise eng zusammenarbeiten müssen, zum Beispiel China. Vor allem aber Südkorea, das eigentlich ein enger Partner der USA ist und das im ganzen Konflikt dringend amerikanische Rückenstärkung bräuchte. Aus Washington, Fredrik Steiger.
Seit Wochen bieten die Vereinigten Staaten in der Nordkorea-Krise ein Bild der Unschlüssigkeit, verfolgen sie eine Schlangenlinie. So droht US-Präsident Donald Trump an einem Tag mit Feuerwut und militärischer Macht in noch nie gesehenem Ausmaß.
They will be met with fire, fury and frankly power, the likes of which this world has never seen before.
Kurz darauf spricht er aber wieder von einer Annäherung.
Maybe, probably not. But maybe something positive can come about.
Seine UNO-Botschafterin Nikki Haley erklärt, Diktator Kim Jong-un bettle gar um einen Krieg.
His abusive use of missiles and his nuclear threats show that he is begging for war.
Auch Verteidigungsminister James Mattis bietet ein verbales Wechselbad. Mal rät er dem Präsidenten, Krieg sei keine Option, weil die Kollateralschäden dramatisch wären. Andern Tags tritt er vor die Presse und kündigt massive Vergeltung an, falls das Regime in Pyongyang die USA bedrohten.
Any threat to the United States or its territories or our allies will be met with a massive military response, a response both effective and overwhelming.
Wenn hinter dem Hüst und Hott die Absicht erkennbar wäre, den Feind zu verwirren, könnte all das noch angehen. Doch danach sieht es nicht aus. Unerklärlich ist vor allem Washingtons Verhalten gegenüber Südkorea, dem Land, das einen neuerlichen Koreakrieg am meisten fürchten muss. Beim Besuch des frisch gewählten südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in im Weißen Haus beschwor Trump die unverbrüchliche Allianz mit dem Land, wo die USA gegen 30.000 Soldaten stationiert haben.
The alliance between the United States and South Korea is a cornerstone of peace and security in a very, very dangerous part of the world.
Fast im selben Atemzug droht er aber, das Freihandelsabkommen mit Seoul aufzukündigen, weil es den USA weitaus weniger nütze als Südkorea.
Our trade deficit with South Korea has increased by more than $11 billion. Not exactly a great deal.
Im südkoreanischen Sender Arirang äußerte man sich betreten.
U.S. President Donald Trump repeatedly labeled the free trade pact with Seoul as unfair, job-killing and even just plain horrible, while he seems bent on dumping the deal altogether.
Unfair, ja schrecklich, habe Trump das Abkommen genannt. Professor Zhou Wangji von der Nationalen Diplomatieakademie weist hingegen darauf hin, die USA profitierten durchaus auch vom Freihandel, wenn auch nicht so sehr wie Südkorea.
While it's true that the US has a deficit in trading goods with Korea, it has enjoyed a significant surplus in services trade.
Ganz ähnlich der Zickzackkurs punkto Sicherheitspolitik. Mal droht Trump dem Bündnispartner, die USA seien nicht länger bereit, die Last für die Verteidigung Südkoreas zu schultern. Mal drängt der Präsident Moon geradezu, das hochentwickelte US-THAAD-Raketensystem aufzustellen. Professor Francesco Mancini von der Nationalen Universität Singapur geht davon aus, dass sich die USA langsam aus der Verantwortung für ihre asiatischen Verbündeten stehlen wollten.
The US is not really disengaged, but it's obviously the trend is there. And we know very clearly, if there are going to be troubles, the US probably is not going to spend too much power and influence in this part of the world.
Ausgerechnet jetzt, da die Nordkorea-Krise so hochkocht wie lange nicht mehr. Das ist keine ermutigende Perspektive für Südkorea, Japan oder Taiwan. Senator John McCain, ein führender Außen- und Sicherheitspolitiker in Washington, tat neulich seinen Unmut über den Schlingerkurs im australischen Fernsehen kund.
I do believe that most of the time he accepts their advice and counsel. Can I tell you that he does all the time? No.
Zwar höre Trump meistens auf seine sicherheitspolitischen Berater, doch leider nicht immer.
Griechenland sieht Licht am Ende des Tunnels. Nach Jahren der Krise wächst die griechische Wirtschaft seit Anfangsjahr erstmals wieder. Regierungschef Alexis Tsipras geht davon aus, dass die Wirtschaft dieses Jahr um 2% zulegen kann. Auch die Arbeitslosigkeit geht langsam zurück. Ab nächstem Sommer, wenn das aktuelle internationale Hilfspaket ausläuft, will Griechenland finanziell wieder auf eigenen Beinen stehen. Der Ökonom Jens Bastian lebt seit Jahren in Griechenland. Während der Finanzkrise war er Mitglied der Taskforce Griechenland der Europäischen Kommission. Ich habe ihn gefragt, ist dieser griechische Optimismus gerechtfertigt?
In gewisser Hinsicht ja. In der Tat, die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosigkeit geht zurück und es verbreitet sich auch Optimismus in der griechischen Gesellschaft. Aber Licht am Ende des Tunnels, dass die Krise hinter uns liegt, so weit würde ich noch nicht gehen.
Was trägt denn vor allem zum Aufschwung bei?
Der Aufschwung der vergangenen Monate ist zum Beispiel sehr stark geprägt durch den wichtigsten Wirtschaftszweig Tourismus. Der boomt. Viele Menschen in Europa gehen nicht in die Türkei oder nach Marokko, Algerien, sondern entscheiden sich wieder in Griechenland Urlaub zu machen. Das ist auch billiger geworden. Die Investitionen, vor allen Dingen private Investitionen, steigen. Und dann kommt noch hinzu, dass der Konsum langsam wieder anzieht. Das sind einzelne Faktoren. Aber trotzdem, wir haben noch eine lange Wegstrecke vor uns. Die Krise hat lang genug gedauert.
Sie haben ja auch einmal gesagt, es handle sich in Griechenland nicht nur um eine Wirtschafts-, sondern auch um eine Sozialkrise. Die Bevölkerung hat drastische Sparmaßnahmen hinnehmen müssen. Spüren denn die Menschen auch schon etwas von der Entspannung?
Eigentlich nicht. Sie spüren eher das Gegenteil, denn sie müssen zum Beispiel immer mehr Steuern zahlen für Privathaushalte oder auch Unternehmen. Die Besteuerung hat ein Ausmaß angenommen, dass es in Griechenland heute nicht mehr darum geht, keine Steuern zahlen zu wollen, sondern nicht in der Lage zu sein, diese zu zahlen. Die Reserven sind aufgebraucht, die Bankguthaben liegen da nieder. Und dann gibt es eben auch hohe Einkommensverluste, die nicht mehr durch Sparerfolge kompensiert werden können.
Zurzeit läuft das dritte internationale Rettungsprogramm von 86 Milliarden Franken. Dieses läuft nächsten Sommer aus. Ab dann will Griechenland selber über die Runden kommen. Ist das realistisch?
Aus meiner Sicht nicht. Und auch wenn es politisch opportun ist für die jetzige Regierung, dies ständig zu verkünden, dass man eben einen Austritt aus diesem Programm auf saubere Weise hinkriegt im Sommer nächsten Jahres. Ich bin der Meinung, dass die Finanz- und Kapitalmärkte bisher noch nicht ausreichend überzeugt sind, Griechenland langfristig Geld zu leihen, zumindest zu vertretbaren Zinsen. Ich würde eher sagen, Griechenland sollte sich überlegen, auch ohne Programm weiterhin bestimmte Kreditbedingungen der Kreditgeber auf internationalem Parkett zu akzeptieren.
Griechenland sitzt ja auch auf einem riesigen Schuldenberg. Wird Athen denn auch in der Lage sein, diese Schulden abzutragen?
Frau Kramer, aus meiner Sicht nein. Dieser Schuldenberg ist in der Tat enorm hoch. Er wächst auch, wenn die Wirtschaft nicht oder nur geringfügig wächst. Und dann muss man auch durchaus berücksichtigen, dieser Schuldenberg, der muss ja an die Kreditgeber zurückgezahlt werden und die sind ja zurzeit in keiner Weise bereit, irgendwelche Schuldenerleichterungen Griechenland einzuräumen. Und im Grunde genommen ist diese Schuldendiskussion auch nicht das Wichtigste. Griechenland braucht die Schaffung von Arbeitsplätzen, ausländische Investitionen. Da hapert es aber. Dieser Tage hat eine kanadische Firma ihre Auslandsinvestitionen in Griechenland suspendiert. Das ist eine Goldmine, weil der Lizenzierungs-, der Genehmigungsprozess viel zu lange dauert. Das ist kein gutes Zeichen, kein Willkommensgruß für ausländische Investoren. Das braucht Griechenland dringend.
Sagt der Ökonom Jens Bastian hier im Rendezvous. 10:10. Jetzt gilt es ernst für Isabelle Moret, Ignazio Cassis und Pierre Mode. Das FDP-Bundesratskandidatentrio muss am Nachmittag zu den ersten Hearings in den Bundeshausfraktionen antreten, bei der SVP, der CVP und den Grünen. Hier versuchen die Waadtländerin, der Tessiner und der Genfer, die Parlamentarier und Parlamentarierinnen der anderen Parteien zu überzeugen, zu punkten. Hier wird ihnen auf den Zahn gefühlt. Wir haben die Positionen der drei gebündelt, Peter Maurer, mit den wichtigsten Aussagen aus unseren Tagesgesprächen.
Am Anfang war das Ende, ein Rücktritt, und alle waren überrascht.
Zufälligerweise, das konnte ich natürlich nicht vorsehen, tritt Bundesrat Burkhalter zurück in einem Moment, wo ich mit meiner beruflichen, politischen und situativen Moment im richtigen Ort bin.
Zufälle gibt's. Und dieser Cassis aus dem Tessin, das nach 18 Jahren wieder mal in den Bundesrat möchte, dieser Cassis musste für sich bloß noch eine rhetorische Frage beantworten.
Will ich? Und die Antwort war, ja, ich will.
Und jetzt?
Jetzt bin ich da.
Als Favorit. Die Verkörperung des soliden Milizpolitikers, Nationalrat, Arzt, Fraktionschef, gut bezahlter Lobbyist. Der Krankencassis wird allenthalben gefrotzelt. Er nimmt's locker.
Ja, das finde ich lustig.
Und auch, dass ihn die bürgerliche NZZ als knallharten Softi bezeichnet hat, stört ihn nicht.
Das gefällt mir ziemlich gut, weil die Soft Skills sind notwendig, die emotionale Intelligenz, die Sozialkompetenz sind genauso wichtig wie die Führungskraft. Man muss nur entscheiden, wo muss man wie sein.
Cassis hat entschieden und will jetzt nur noch Schweizer sein, hat seinen italienischen Pass abgegeben. Cassis, der Opportunist, tönt es.
Schauen Sie, ich schaue mich im Spiegel und bin einfach mit mir selber in Ruhe und das ist das Wichtigste.
Und Cassis sieht im Spiegel einen Mann, der seinem Land dienen möchte, sagt er.
Mein Spruch ist, frag dich, was du für dein Land machen kannst und nicht, was dein Land für dich machen kannst.
Das haben wir doch schon mal gehört, damals von John F. Kennedy in seiner ersten Rede als junger Präsident. Am Anfang steht stets die gleiche Frage und man stellt sie auch der Frau. Wieso wollen Sie Bundesrätin werden, Frau Moore?
Ja, also für die Schweiz. Für die Schweiz, für eine starke Wirtschaft, weil ich eine Vision habe.
Die Vision einer innovativen, freien, direktdemokratischen, sicheren, kompromissbereiten Schweiz. Dafür will sie kämpfen. Die Anwältin, die freilich im Wahlkampf zum Teil unsicher, nervös, überhastet gewirkt hat. Die Frau sagt, bei einer Frau seien die Leute halt kritischer.
Sie hören auch meine Stimme. Ich habe eine kleine Stimme, ich weiss das. Aber es ist nicht, weil ich kleine und blondin und mit einer kleinen Stimme habe, dass ich nicht stark bin.
Im Gegenteil.
Ich bin sehr stark.
Und?
Ich habe immer müssen kämpfen.
Kämpfen als Frau. Böse Zungen sagen, Moore sei nur auf dem Ticket, weil sie eine Frau sei. Typisch, sagt Moore, eine Frau müsse immer mehr beweisen als ein Mann.
Das heisst, ich musste mehr beweisen, dass ich bei den Dossiers sehr gut fähig bin. Und ich musste immer mehr arbeiten als Männer.
Gleichzeitig betont Moore, sie möchte nicht wegen ihres Geschlechts, sondern wegen ihrer Fähigkeiten in den Bundesrat gewählt werden und dort vielleicht neue Wirtschaftsministerin werden.
Das würde mir auch sehr gefallen. Zuerst muss man gewählt sein.
Stimmt. Und zwar von der Vereinigten Bundesversammlung und nicht vom Volk. Das mache ich gern bemüht.
Was für mich wichtig ist, sind nachher die Leute auf der Straße, die zu mir kommen und sagen, danke Frau Moritz, das haben Sie gemacht, das war ganz gut.
Am Anfang war er der krasse Außenseiter, jung, forsch, ein Genfer Regierungsrat, unbekannt in Bundesbern. Dann hat er, Mutter, die Hände aus den Hosentaschen genommen und provoziert. Im Bundesrat braucht es mehr als nur graue Mäuse. Hoppla.
Es braucht auch Leute, die eigentlich Macher sind.
Profilierte Leute, sagt der Mann so unschweizerisch, unbescheiden.
Leute, die wie ich unter 40 Jahre alt sind, das heißt, die auch die Herausforderungen einer Generation vielleicht einfacher verstehen.
Zumal alles immer schneller werde.
Und in einer Exekutive muss man auch einmal Beschlüsse treffen.
Handeln, mutig und selbstbewusst, das verkündet Mode bei seinen raumgreifenden Auftritten Land auf, Land ab.
Die meisten Journalisten, die ich getroffen habe in den letzten Wochen, haben immer ihre Frage begonnen mit «Fürchten Sie nicht vor? Haben Sie nicht Angst, dass?» Das finde ich problematisch schlussendlich, weil man hat immer eine negative Einstellung.
Es heißt Mode der Medienliebling. Es heißt Mode der arrogante Besserwisser. Modes Chancen sind zwar klein, aber alle reden über Mode. Nur schon deshalb, weil er anders spricht als die anderen.
Ja, ich rede immer Klartext und ich sage ihm voraus, was ich machen will.
Jetzt will er in den Bundesrat.
Ich will mitmachen, mitbestimmen, neue Ideen bringen, anstatt hinnehmen.
Bescheidenheit sei kein Ziel, sagt Mode. Und welches wäre sein Lieblingsdepartement?
Der Letzte nimmt, was bleibt.
Wer der oder die Letzte sein wird, werden wir nächste Woche wissen. Gassis, More oder Mode.
Peter Maurer. Inhaltlich unterscheiden sich die drei Bundesratskandidaten der FDP nur in Nuancen. Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Wie wichtig sind unter diesen Umständen die Hearings von heute Nachmittag?
Ja, zwei der drei Kandidaten, Ignacio Cassis und Isabel More, sind dem Parlament ja bestens bekannt. Sie sind seit über 10 Jahren im Nationalrat. Ich denke, bei diesen beiden sind die Meinungen gemacht. Für den Genfer Pierre Mode, der nicht Mitglied der Vereinigten Bundesversammlung ist, sind die halbstündigen Auftritte vor den Fraktionen sicher am wichtigsten. Es ist sozusagen seine letzte Chance, sich bekannt zu machen und noch Stimmen zu ergattern für die Wahl morgen in einer Woche.
Und können diese halbstündigen Auftritte den Ausgang der Bundesratswahl tatsächlich noch beeinflussen?
Ich denke, sehr begrenzt. Die drei Kandidaten haben in den letzten Wochen unzählige Interviews gegeben, sind zu den wichtigsten Themen von den Medien schon befragt worden. Inhaltlich sind da kaum mehr Überraschungen möglich in diesen Hearings. Man wird deshalb vor allem darauf achten, wie sich die drei Kandidaten verhalten, wie sie unter Stress agieren, wie magistral sie auftreten und ob sie sich selber bleiben. Ich glaube, gerade Letzteres ist sehr wichtig. Was gar nicht gut ankommt, ist, wenn sich ein Kandidat, eine Kandidatin bei einer Fraktion anbietet. Will, Windfahnen will man nicht im Bundesrat.
Ignacio Cassis wird seit Wochen als großer Favorit gehandelt. Natürlich, weil er aus dem Kanton Tessin kommt. Kann er sich also heute Nachmittag zurücklehnen?
Ja, das schon nicht gerade. Gravierende Fehler darf auch er sich nicht leisten. Aber es ist, man muss sagen, bisher schon wirklich sehr gut gelaufen für ihn. Leichen im Keller sind keine aufgetaucht. Er ist sich selber geblieben. Erfüllt, wie Sie sagen, den ausgewiesenen Anspruch der italienischsprachigen Schweiz auf einen Bundesrat. Und dann kommt noch eine Entwicklung dazu jetzt aktuell, die ihm zusätzlich helfen könnte. Wie man hört, ist nämlich Kandidatin Isabel More am Zulegen. Sie hat gestern im Hearing mit Vertretern der Landwirtschaft im Parlament offenbar mit Abstand am besten abgeschnitten. Wenn sie das nicht verspielt in den Hearings heute Nachmittag und nächste Woche, dann kann auch sie mit einigen Stimmen rechnen am 20. September. Die Stimmen, die nicht an Cassis gehen, die würden sich dann auf More und Mode verteilen und profitieren davon. Würde Ignacio Cassis.
Danke, Philipp Burkhardt, direkt aus dem Bundeshaus. Es ist gleich eins. Gleich auf SRF 1 und 4 die Beziehungen zwischen der Schweiz und Jugoslawien im 20. Jahrhundert. Wir beleuchten ein Stück Schweizer Geschichte aus verschiedenen Perspektiven. Im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags, heute mit Yvonne Lambricker.
In Frankreich gibt es Proteste gegen die geplanten Änderungen des Arbeitsrechts von Präsident Emmanuel Macron. Wegen der Proteste kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf Straßen und Schienen im Großraum Paris. Auch Flüge wurden gestrichen. Der langjährige Generalsekretär der deutschen CDU, Heiner Geißler, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Unter Kanzler Helmut Kohl war Geißler zwischen 1982 und 1985 Minister für Jugend, Familie und Gesundheit. Ein PC-7-Flugzeug der Schweizer Armee ist verschwunden. Wie das Verteidigungsdepartement mitteilte, war das Flugzeug in Bayern gestartet und kam nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt in Locarno an. Der Pilot war alleine an Bord. Mehrere Helikopter suchen jetzt nach dem Flugzeug.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.